Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Zebras and Unicorns. Heute geht es zum einen um Hunde und Katzen, also um Themen, die das Internet täglich bewegen, und zum anderen um viele Millionen Euro und die bewegen Startups täglich. Was das eine mit dem anderen zu tun hat, das erfährst du nach dem kurzen Werbebreak. Talent Garden ist der Ort für alle Explorer und Innovators und hat sich zum Ziel gesetzt, die Plattform für das europäische Innovationsökosystem zu sein. Im großen Talent Garden-Stil ist der Coworking Campus ein flexibler Arbeitsbereich für Freelancer, Startups und Innovationslabore von Unternehmen mit einer Kapazität von über 500 Arbeitsplätzen. Schau auf www.talentgarden.com vorbei und hol dir dein flexibles und individuelles Angebot. So, und jetzt geht es los. Ich begrüße Michael Hurnos, den Mitgründer und CEO des oberösterreichischen Haustier-Tracker Scale-Ups Tractive im Podcast. Hallo Michael.
Servus Jakob, hallo.
Ja, ich habe es eingangs erwähnt, heute geht es zum einen um Hunde und Katzen und zum anderen um mehrere Millionen Euro. Du hast mir vor einigen Tagen eine Mail geschrieben und gemeint, ob ich daran interessiert wäre an Neuigkeiten, weil ihr eine ganz passable Investmentrunde absolviert habt. In dem Zusammenhang ist passabel wahrscheinlich die Untertreibung des Monats, würde ich sagen. Erzähl uns mal ganz kurz, Tractive, wie viel Geld habt ihr geraced?
Ja, also wir haben in den letzten Wochen zum ersten Mal in unserer Geschichte eigentlich, seit wir Tractive gegründet haben, eine Finanzierungsrunde gemacht und haben diese eben soeben abgeschlossen und es waren dann am Ende 35 Millionen US-Dollar, also knapp 30 Millionen Euro, die wir aufstellen konnten für unser Wachstum für die nächsten Jahre.
Okay, das ist ein wahnsinnig großer Betrag. Ich habe das auch mal kurz ausgerechnet. Das ist bis dato dieses Jahr die drittgrößte Investmentrunde in ein Startup-Scale-Up, also wirklich ordentlich viel Asche. Wer sind denn die Investoren, die da so viel Geld springen lassen und wo geht die Reise damit hin?
Also bei uns der Lead-Investor oder der Kerninvestor ist Guidepost Growth Equity. Das ist ein in Boston, USA ansässiger Growth-Investor. Und wir haben uns für Guidepost entschieden, weil die einfach sehr viel Erfahrung haben, erstens Scale-Ups aus Europa in den USA zu helfen, sowohl auf der B2B als auch auf der B2C-Seite. Außerdem hatten die Erfahrung im Haustier- oder im Tierbusiness, was auch für uns hilfreich war. Und da hat einfach die Chemie gut gestimmt. Und der zweite Investor, mit dem das gemeinsam passiert ist, ist der Attila Balog. Und der Attila Balog war lange Geschäftsführer bei Chibo. Und dann anschließend 12 Jahre hat er das Haustierfutterunternehmen Partner in Pet Food in Ungarn geleitet. Kennt man so vermutlich nicht vom Namen, aber ein sehr großes Haustierfutterunternehmen und ist jetzt da ausgeschieden, beziehungsweise hat das verkauft gemeinsam mit einem Private Equity und war immer schon interessiert, mal bei Tractive zu investieren. Und jetzt hat es gut gepasst. Und glaube mal, dass wir für uns einen sehr smarten zusätzlichen Shareholder dazu bekommen haben.
Jetzt habe ich natürlich rausgehört, USA steht da ganz groß auf dieser Finanzierungsrunde drauf. Ihr habt ja Kunden auf der ganzen Welt, ich glaube in mehr als 170 Ländern und da sind sicher welche in den USA dabei. Aber um diesen Riesenmarkt zu erobern, braucht man jetzt quasi nochmal diesen Finanzierungsschub, wenn ich es richtig verstehe.
Genau, es ist so, dass wir nach wie vor gut 90% unseres Umsatzes in Europa machen und das auch immer ein ganz starker Fokus von uns war. Seit letztem Juli sind wir dann auch offiziell in den USA gestartet, wachsen dort sehr, sehr schnell, wesentlich schneller noch, als wir geglaubt haben. Da spielt ein bisschen Corona mit, da spielt aber auch generell mit, dass es immer mehr Awareness für diese Produktkategorie gibt. Und wir sind in Europa ganz klare Nummer eins. In den USA sind wir nur an dritter Stelle, was die Nutzerzahlen betrifft und wollen hier sehr schnell Nummer eins werden. Und um in den USA schnell und groß zu skalieren, braucht man einfach ein gewisses Marketingbudget für einen Marketing-Push und um dort wirklich anzuschieben und Gas geben zu können.
Jetzt muss man dem Hörer das vielleicht auch mal ein bisschen klar machen, wie groß dieser Haustiermarkt ist. Ich persönlich, wir haben einen Hund zu Hause, einen sehr lieben. Und am Ende des Jahres wundert man sich ja dann doch, wie viel Geld man für so ein Haustier ausgibt. Das heißt, ihr seid ja in einem ganz dankbaren Markt drinnen und mit einem digitalen Produkt positioniert, für das die Leute offensichtlich dann doch gewillt sind, einiges auszugeben. Wie groß ist denn dieser Markt auch hinsichtlich USA?
Es kommt immer ein bisschen darauf an, welchen Zahlen man glaubt oder wo man genau hinschaut. Aber in den USA spricht man von 70 bis 90 Millionen Hunden und Katzen, nur dass man sich das mal so vorstellen kann. Aber selbst für mich ist immer Deutschland so ein naher, greifbarer Markt, weil er ganz ähnlich ist dem österreichischen. In Deutschland gibt es ungefähr 24 Millionen Hunde und Katzen, die registriert sind. Natürlich sind bei uns in unseren Breiten fast alle Hunde und Katzen registriert. Und unser Produkt von den Kosten her, also diese GPS-Tracker, die wir anbieten, kosten circa 50 Euro einmalig. Und dann gibt es ein Abo von etwa 5 Euro im Monat. Das ist im Vergleich zu dem, was der typische Tierbesitzer für Hund oder Katze im Monat ausgibt, tatsächlich verhältnismäßig sehr, sehr wenig. Mhm. Aber der Markt ist einfach enorm groß. Und die größte Herausforderung und dafür auch dieses Investment, nicht nur für die USA, sondern generell um Category Awareness zu schaffen, also um die Kategorie auch zu bewerben. In Deutschland, das ist unser stärkster Markt, wissen 8 von 10 Hundebesitzern noch nicht mal, dass es diese Kategorie GPS-Tracker für Hunde gibt. Und daher sehen wir dort ganz, ganz enormes Potenzial, auch im europäischen Markt oder in unserem Heimatmarkt noch einiges bewegen zu können von dort, wo wir jetzt sind.
Ich glaube, euer Investor ist ja auch vor allem am Geschäftsmodell interessiert beziehungsweise sehr begeistert, weil es ja nicht nur ein Einmalkauf eines Hardware-Gadgets ist, sondern ja mit einem Abonnement verbunden ist. Das heißt, ihr habt einfach Recurring Revenue, der wächst und wächst. Und welche Ziele habt ihr euch da in den USA gesetzt? Wollt ihr da 10 Millionen, 20 Millionen neue User in den nächsten Jahren gewinnen? Was sind da so die Benchmarks?
Naja, wir haben gerade vor kurzem veröffentlicht, was unsere letzten Zahlen sind, an aktiv zahlenden Kunden. Also wir sprechen nicht nur in verkaufte Geräte, die man ja nie weiß, ob sie aktiviert sind oder nicht oder wie auch immer, sondern wir sprechen in tatsächlich zahlende Nutzer. Da haben wir jetzt die 400.000 Nutzermarke, die uns monatlich zahlen, überschritten. Und das mit dem sind wir ganz klar Nummer 1 in dem Umfeld. Jetzt kann man sich vorstellen, wenn wir weltweit die Nummer 1 sind mit 400.000 und in Deutschland gibt es 24 Millionen Hunde und Katzen, wie groß das Potenzial da ist. Also wir sprechen noch nicht von vielen Millionen Nutzern, die wir da in den nächsten Jahren haben werden. Also werden sicher einige Millionen werden, aber wir brauchen da nicht von weltweit von 100 Millionen sprechen, um das ein erfolgreiches Business zu machen, das es ja ohnehin jetzt schon ist. Aber ich glaube, dass wir da ein paar Millionen erreichen werden in den nächsten paar Jahren, steht für mich absolut außer Frage.
Mhm. Jetzt muss man das Gerät ja auch vielleicht ein wenig erklären. Es ist ja mittlerweile viel mehr als einfach nur ein GPS-Tracker für Hund oder Katze. Das heißt, ich kann halt eigentlich nicht nur nachschauen, okay, wo ist jetzt das liebe Vieh, wo läuft das gerade herum, sondern es kann ja viel mehr. Mich hat es ein bisschen erinnert, es entwickelt sich eigentlich in eine Richtung so quasi so die Apple Watch fürs Haustier, also wo es ja um Gesundheitsdaten geht, wo ich vielleicht irgendwann einmal auch Ernährungsvorschläge in der App bekomme, was Hund oder Katze am besten essen soll. Geht es in die Richtung?
Bei uns ist es so, wir haben auf der einen Seite GPS-Tracking, also dass man schauen kann, wo ist der Hund oder wo ist die Katze oder einen Alarm bekommt, wenn sie weglaufen oder wieder zurückkommen. Und zusätzlich haben wir bezeichnen das als Aktivitätstracking. Das ist so ein bisschen wie der Fitbit für den Hund. Das heißt, wir zeigen dem Nutzer, wie viel hat dein Hund geschlafen, wie viel hat er sich bewegt. Dann gibt es da ein Leaderboard, da kann man sie vergleichen mit den Katzen oder Hunde in der Nachbarschaft. Also das ist eher ein lustiges, unterhaltsames Feature zum jetzigen Zeitpunkt. Was wir aber dahinter machen, ist diese Bewegungsdaten, mit diesen Daten lernen wir dazu. Und wir sind mit Abstand die Größten in diesem Umfeld. Das heißt, wir haben hunderttausende Tiere, die Daten jeden Tag aufzeichnen. Und daher können wir rauslesen, wie viel soll sich denn der typische Beagle mit 7 Jahren bewegen? Wo ist denn der Benchmark? Wo geht denn das hin? Aber wir schauen uns auch gerade mit Machine Learning an. Und da haben wir ein eigenes Team im Unternehmen, ein eigenes Datenteam, das gerade sehr stark wächst. Wir schauen uns da an, was können wir rauslesen, wie oft wacht das Tier in der Nacht auf, wie oft geht es im Kreis. Viele dieser Dinge, die uns dann Aufschluss geben über potenzielle Erkrankungen, um diese frühzeitig zu erkennen. Also wir wollen kein Medizinprodukt werden, aber wir wollen dem Nutzer sagen, pass auf, irgendwas ist mit deinem Hund falsch, wir haben dieses und jenes festgestellt, jetzt wäre wahrscheinlich der richtige Zeitpunkt, zu einem Tierarzt zu gehen. Weil in dem Fall ist immer noch der Tierarzt der beste Ansprechpartner, aber wir wollen die sein, die sagen, okay, es ist uns was aufgefallen, der Hund kratzt sich mehr als normal oder solche Themen, vielleicht sind es Zecken oder Flöhe oder vielleicht ist es eine Hautirritation zum Beispiel.
Mhm. Okay, das klingt wirklich, wirklich spannend und wichtig, auch gerade für Haustierbesitzer, die das ja wissen sollten, wie es ihrem Tier geht. Das heißt, es geht sehr stark Richtung Datenbusiness eigentlich.
Jein, wir wollen, also wir haben absolut nicht vor, die Daten zu verkaufen oder zu verleasen oder was auch immer es für Businessmodelle gibt. Wir glauben, dass das für uns ein ganz starker intrinsischer Value im Unternehmen ist, also ein intrinsischer Wert, weil wir mit den Daten einfach dem Nutzer einen Zusatznutzen geben kann, dem ihm nicht so schnell ein anderer Mitbewerber oder ein anderes Produkt geben kann. Und wir wollen, jetzt sind wir das Sicherheitsprodukt, dass man weiß, wo der Hund ist, sage ich mal. Aber wir wollen eigentlich so wirklich der Partner für den Hundebesitzer sein oder die Stimme für den Hund, weil der Hund kann ja nicht sprechen, wenn es ihm irgendwo schlecht geht. Und ja, der Hundebesitzer in der Regel erkennt das auch, wenn es dem Hund oder der Katze nicht gut geht. Aber wir belegen halt das mit Daten und versuchen das frühzeitig zu erkennen, wenn irgendwo was nicht in Ordnung ist. Speziell dann, wenn man nicht immer beim Hund oder bei der Katze ist.
Mhm. Mit Hilfe dieser frischen Finanzierungsrunde baut ihr in Pasching, wenn ich es richtig gelesen habe, ein neues fettes Büro für, glaube ich, 250 Mitarbeiter. Das heißt, USA, starker Fokus, aber Entwicklung und so weiter, das bleibt in Oberösterreich, stimmt das?
So kann man das ausdrücken. Wir bauen jetzt das Büro für über 250 Mitarbeiter mit weiteren Ausbaumöglichkeiten dort auf bis zu knapp 500 Mitarbeitern sogar. Das heißt nicht, dass wir jetzt morgen oder in den nächsten Wochen 500 Mitarbeiter sein wollen, aber jedenfalls in den nächsten Wochen und Monaten schon sehr viele speziell Senior- oder erfahrene Mitarbeiter suchen in allen möglichen Bereichen. Und wir wollen alle hier am Standort in Oberösterreich in Linz haben. Und wir haben auch ein USA-Team angefangen aufzubauen. Wir haben dort jemand, der das leitet und ich glaube 3 oder 4 Marketing-Mitarbeiter, die uns helfen, speziell für den amerikanischen Markt dort ein Team aufzubauen. Das wird aber wesentlich kleiner sein und wirklich nur für jene Leute, die auch dort vor Ort sein müssen. Der Rest wird sich hier in Oberösterreich abspielen.
Was denkst du, wie wird sich das Geschäft da in den USA entwickeln? Wird es da wahrscheinlich in erster Linie darum gehen, viel Online-Werbung zu schalten und die Leute dazu zu bringen, die Geräte zu bestellen?
Online-Werbung ist natürlich immer relevant, also klassisch Google, Amazon, Facebook, all diese Kanäle werden wir auf jeden Fall angehen. Es gibt aber viele andere Möglichkeiten. Wir haben eine Partnerschaft gemacht mit Amazon zum Beispiel und haben eine Serie entwickelt, Amazon The Pack, die Amazon da auf Prime gehabt hat gemeinsam. Da wird es noch einige andere spannende Sachen geben, die wir uns in diesem Kooperationsumfeld anschauen. Ich glaube, in den USA ist der Markt noch weniger penetriert in diesem Umfeld als in Europa. Ich glaube, da haben wir in Europa schon sehr einiges mehr gemacht als die Mitbewerber bis jetzt in den USA. Das heißt, wir glauben, dass wir dort mit wenigen Mitteln schnell sein können. In Europa wissen wir, dass wir um TV-Werbung vermutlich nicht herumkommen werden, um wirklich den Kunden zu sagen, hey, es gibt was, das hängst du auf das Halsband von Hund oder Katze und du weißt, wo sie sind oder wie es ihnen geht. Und ich glaube, das sind die wichtigsten Punkte und wie gesagt, Teamaufbau vorwiegend in Oberösterreich. Wir haben unser Team mittlerweile aus 125 Mitarbeitern aktuell und wir haben Mitarbeiter aus über 30 Ländern. Die Hälfte unserer Mitarbeiter sind Zurkraste, wie man bei uns sagt, also nicht Österreicher, die hierher gezogen sind, entweder weil sie vielleicht schon in Österreich waren, aber sehr, sehr viele, die hergezogen sind, um für Tractive zu arbeiten. Und da sind wir auch sehr stolz drauf, auf diese internationale Kultur oder Firmenkultur, die wir da haben. Und das funktioniert tatsächlich sehr, sehr gut für uns.
Jetzt muss ich natürlich fragen, wie viele Hunde und Katzen gibt es in der Firma? Katzen vielleicht weniger, aber wie viele Hunde kommen da mit ins Büro?
Im Büro haben wir aktuell keine Hunde. Das ist eher schwierig bei dieser Größe. Erstens, im jetzigen Büro erlaubt es der Vermieter nicht. Und es ist, ich habe selbst bei Amazon gearbeitet in den USA, wo von einem Tag auf den anderen Hunde erlaubt waren. Und das ist relativ lustig bei den ersten 3 oder 4. Dann kommt der erste, der öfter bellt. Dann bellt der fünfte, nur wenn der siebte da ist und sonst nicht. Und der nächste ist nicht so stubenrein. Und der nächste Mitarbeiter hat vielleicht eine Allergie und plötzlich ist der Schuss sehr stark nach hinten losgegangen. Ich glaube, in so einem großen Büro und in einem Großraumbüro ist das wahrscheinlich nicht die ideale Lösung, da überall die Hunde zu haben. Ich glaube, das ist eher noch besser in Agenturen oder kleineren Unternehmen. Aber ich glaube, wir werden uns auf jeden Fall eine sinnvolle Möglichkeit einfallen lassen, wie man denn zu gegebenen Zeiten vielleicht Mitarbeitern es ermöglichen kann, Tiere mitzunehmen oder einen Platz zu schaffen beim neuen Büro, dass die Hunde da auch glücklich sein können.
Ja, weil mittlerweile gelten ja Hunde, und das wird ja manchmal auch von Firmen vor sich hergetragen, Dog Policy ist irgendwie was ganz Wichtiges, jeder soll seinen Hund mitnehmen, aber auch interessant, dass gerade du sagst aus der eigenen Erfahrung, dass das auch mal nach hinten losgehen kann.
Ich kenne sehr viele Firmen im Haustierumfeld natürlich, und die haben sehr, sehr oft, waren die Ersten, die diese Policies erlassen haben und erlaubt haben. PetSafe, also einer der größten Haustierelektronikhersteller mit 800 Mitarbeitern aus den USA, auch die haben das gestartet und hatten dann Riesenprobleme und mussten es wieder aufhören. Und es war dann noch schlimmer für alle, als es, wenn es das nie gegeben hätte. Also ich glaube, man muss das ein bisschen realistisch betrachten, und ich glaube, wenn man es gibt sicher gute Möglichkeiten, die man finden kann, dass das für alle Mitarbeiter funktioniert.
Du hast vorher auch gerade auch Amazon erwähnt, und ich glaube, in jedem Interview, das du führst, wirst du natürlich auf deine Zeit bei Amazon damals auch angesprochen, weil du hast ja damals auch, glaube ich, direkt mit Jeff Bezos, einer der reichsten und bekanntesten Menschen dieses Planeten, ja, direkt zusammengearbeitet. Kannst du uns so in kurzen Recap nochmal erzählen, wie war es mit Jeff?
Ja, also ich war damals in einigen Meetings mit Jeff Bezos. Wir haben damals den Kindle Fire entwickelt, also das Tablet oder das erste Tablet damals von Amazon. Das war so ungefähr 2011, 2012 in dem Zeitraum, oder 2010, 11, 12. Und da hatte ich einige Meetings oder die Möglichkeit, auch in einigen Meetings mit Jeff Bezos dabei zu sein. Und ich muss sagen, ich war immer begeistert, wie schnell so ein Executive auf diesem Level, nicht nur er, sondern auch die Leute, die diese VPs und SVPs, die zu ihm reportet haben, wie schnell die Themen switchen können, mitten in einem Thema sind und das Thema verstehen und die richtigen Fragen stellen. Also ich habe immer das Gefühl gehabt, da waren sehr, sehr smarte Leute, die sehr, sehr groß denken. Also wirklich, das ist, glaube ich, kann man sich so nicht vorstellen. Ich versuche das ein bisschen auch bei uns reinzubringen, aber das ist natürlich, sind ganz andere Dimensionen. Nicht bauen wir dieses Feature, sondern warum kaufen wir nicht das Unternehmen, oder warum können wir nicht noch viel größer sein als dieses und jenes. Also wirklich eine sehr, sehr große Denke, die dort gelebt wird, und eine Nothing is impossible Philosophie, und das ist sicher was, was man dort lernen kann.
War das für dich damals mit ausschlaggebend, selber zu gründen?
Nein, für mich war ausschlaggebend damals, erstens wollte ich immer schon mal was selber machen, und zweitens habe ich mir dann gedacht, nach ein paar Jahren Microsoft und Amazon, wenn ich diese Zeit und die Energie und die Passion, die ich für Jeff Bezos investiere, wenn ich die in mein eigenes Business stecke, dann war ich eigentlich immer so von mir selbst überzeugt, wenn man so will, dass ich gesagt habe, das muss erfolgreich sein. Und dann wollte ich es einfach mal probieren. Damals hat mich der Flo Gschwandtner überzeugt, das einfach zu tun, und habe dann den Job gekündigt und habe es seither nie bereut.
Okay. Aber Amazon ist ja nach wie vor eigentlich ein wichtiger Teil deines Geschäfts, denn zum einen vermute ich jetzt mal, Amazon ist ein wichtiger Vertriebskanal, auch in den USA natürlich. Auf der anderen Seite habt ihr, glaube ich, Ende letzten Jahres sogar einen großen Auftritt mit Tractive in einer Amazon Prime Show gehabt. So, was würdest du sagen, was ist denn so der Stellenwert von Amazon bei euch?
Amazon ist für uns extrem wichtig. Wir sind in etwa oder beim knappen Drittel unserer Produkte gehen über Amazon an den Endkunden. Das ist aber weltweit aufgeteilt, USA, Europa und in vielen anderen Regionen natürlich auch. Da ist Amazon sehr, sehr wichtig, und Amazon als Partner, als Werbepartner, und unter anderem haben wir ja vor etwa einem Jahr, nein, nicht mal ein Jahr, es war im November, ist es dann ausgestrahlt worden, Amazon unterstützt bei einer TV-Serie oder Show, die sie gemacht haben, Amazon Deep Pack, eine Abenteuershow mit Hundebesitzern und Hunden, wo so um die ganze Welt ging, und dort waren wir der Ausstatter, haben die Hunde ausgestattet mit GPS-Trackern und waren da ein sehr essentieller Teil der Show, was für uns natürlich sehr, sehr gut war, um die Leute zu informieren über die Produktkategorie und über uns als Brand. Und das hat uns schon einiges natürlich gebracht, speziell in den USA.
Für auch andere Hardware-Startups ist Amazon natürlich ein wichtiger Vertriebskanal. Siehst du das auch ein bisschen kritisch? Also Amazon steht auch stark in der Kritik, seine Marktmacht irgendwie auch zu eigenen Gunsten zu gebrauchen. Ist das für dich ein Thema oder sagst du, Amazon gute Erfahrungen damit gemacht, passt für uns?
Also ich glaube, da gibt es immer Sachen, die man verbessern kann. Ich kann es jetzt einmal aus Vendor- oder als Seller-Seite sehen. Wenn wir da Verkäufer sind, sind wir für Amazon halt nicht der Endkunde, der das Wichtigste auf der Welt ist für Amazon, ist der Endkunde. Der Businesskunde, da muss man schon ein bisschen vorsichtiger sein. Da ist es auch immer sehr, sehr schwierig, Ansprechpartner zu finden und so weiter. Aber am Ende des Tages, A, es führt kein Weg dran vorbei. Und B, ich glaube, das kann jeder, der da draußen jetzt zuhört, selber entscheiden, ob er jetzt ein Produkt bei Amazon kauft oder nicht. Und es gibt unser Produkt bei uns im eigenen Online-Shop. Und wir haben sehr viele Leute, die auf unseren Online-Shop kommen von Amazon und sagen, ich unterstütze lieber gewisse Unternehmen und kaufe direkt dort. Auf der anderen Seite kommen auch Leute auf unsere Webseite, vergleichen den Preis mit Amazon und wenn es um 1 Euro günstiger ist, dann wird bei Amazon gekauft. Kann man auch niemanden verübeln, das passiert auch. Ich glaube, da kann jeder seinen Beitrag leisten, wenn er da die eine oder die andere Meinung hat. Für uns ist Amazon de facto ein wichtiger Partner und sie geben uns ein Schaufenster an ganz, ganz viele Nutzer, das wir sonst nicht hätten. Also dementsprechend zu einem gewissen Grad zumindest auch gerechtfertigt.
Hm. Du hast auch gerade euren eigenen Webshop erwähnt und ich kann mich noch erinnern, das ist schon, glaube ich, mehrere Jahre her. Ihr wart ja eine der ganz ersten Firmen in Österreich oder sogar in Europa, die Bitcoin-Zahlungen eingeführt hat. Hat das gefruchtet oder war es eher ein Marketing-Gag?
Naja, es war zumindest, wir haben es nicht mehr, wir haben es damals ein Jahr oder so gehabt. Es hat ein paar Zahlungen gegeben. Heute würde ich wahrscheinlich sagen, hätten wir doch einfach die Bitcoins liegen lassen, dann hätten wir vielleicht diese Runde nicht gebraucht. De facto waren es ganz wenige Leute, die dann damit bezahlt haben. Das war auch noch tatsächlich vor dem ersten großen Hype, dass wir die akzeptiert haben. Und es gibt da momentan zumindest auch nicht wirklich die große Nachfrage. Aber wir versuchen bei vielen Dingen einfach die Ersten zu sein und schnell zu sein. Und es hätte ja auch anders sein können, dann wären wir froh, dass wir schon gehabt haben.
Okay, also siehst du quasi Bitcoin und Co. jetzt auch nicht so in erster Linie als Zahlungsmittel, wo man jetzt da wieder draufsetzen muss. Ich glaube, in Österreich gab es jetzt im Zuge dieses zweiten Bitcoin-Hypes ja auch wieder ein paar Online-Shops und so, die dann wieder dann doch draufsetzen, aber hat sich nicht so wirklich bewahrheitet, oder?
Ich glaube auch nicht. Also ich haben zwar wahrscheinlich mittlerweile mehr Leute Bitcoin, aber eher das ein bisschen zum Zocken gefühlt als die neuen Aktien, von denen man vielleicht reich wird. Ob es jetzt als tagtägliches Zahlungsmittel, da sind wir jetzt noch nicht, aber sollte das interessanter werden, dann sind wir sicher die Ersten, die sagen, okay, dann akzeptieren wir das auch und nehmen es hin. Grundsätzlich kann ja bei uns jeder bezahlen mit PayPal oder mit Kreditkarte oder Kauf auf Rechnung und was es alles gibt. Wenn der Bitcoin mal ein Thema ist, dann bringen wir es wieder zurück.
Okay, super. Na, dann lass uns zum Abschluss noch einen Blick in die Zukunft werfen. Wenn wir in einem Jahr wieder sprechen, was ist seither passiert bei Tractive? Ihr habt die USA erobert, was noch?
Ja, wir haben jetzt noch, das haben wir diese Woche announced, den Head of Marketing von Trivago eingestellt, der 10 Jahre lang bei Trivago Marketing gemacht hat. Ich glaube, der wird uns da sehr, sehr stark helfen, auch das Wort rauszubringen. Wir glauben, dass wir auf der Marketingseite sehr, sehr viel tun können und wachsen können. Wir wollen in einem Jahr, wir haben vor, in den USA in einem Jahr Nummer 1 zu werden. Das ist sehr, sehr ambitioniert, aber ist etwas, wo wir uns jedenfalls dahinter klemmen werden. Und werden definitiv größer sein und nach wie vor weltweit die Nummer 1 sein. Und dann hoffentlich mal ein In-Person-Interview machen bei uns im neuen Büro, bei der Büroeröffnung.
Super, Michael. Da freue ich mich jetzt schon drauf, wenn man endlich wieder face-to-face sich treffen kann. Es ist ja absehbar, dass das bald funktionieren wird. Ja, vielen Dank fürs Gespräch und vielen Dank für die Einblicke in diese Finanzierungsrunde.
Danke, Jakob.
Genau, das war Michael Hurnos, CEO und Mitgründer von Tractive, dem GPS-Tracker-Startup-Scale-Up, das eine ordentliche Finanzierungsrunde diese Woche hingelegt hat. Vielen Dank euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, wenn wir uns wieder mit einem spannenden Gast bei Zebras and Unicorns im Podcast melden. Bis dann und ciao.